Vielen Dank, lieber Verkündigungsengel. Wir haben aus Sicherheitsgründen den Adventskranz vorher nicht angehabt. Aber heute ist nicht nur Heiligabend, sondern auch der vierte Advent. Was für ein tolles Theaterstück. Was für tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Was für eine tolle Kulisse, was man alles so machen kann auf so wenigen Metern. Wie viele Räume man schaffen kann. Also ich bin begeistert. Echt toll. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Mein Name ist Mona Liebelt, ich bin Pastorin in dieser Gemeinde und es ist so schön, dass ihr alle heute Abend hier seid. Oder heute Nachmittag, es ist schon dunkel draußen. Wir wurden mit hineingenommen in die Geschichte von Weihnachten, in die Geschichte davon, wie Jesus als Mensch auf die Erde gekommen ist. In einem Stall. Wie das alles vorher so ein bisschen abgelaufen ist, wer beteiligt war. Und wir wurden mit hineingenommen in die Geschichte von den Kindern, die sich heute, im Hier und Heute fragen, Moment, mit Weihnachten, wie funktioniert das eigentlich, wenn es da eigentlich ein Geburtstagskind gibt, um das es sich dreht, aber alle anderen bekommen Geschenke, nur dieses Geburtstagskind nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Und da können wir uns alle mal überlegen, was ist das eigentlich, worüber sich Jesus freuen würde. Es ging in den letzten Wochen total viel um das Thema Geschenke hier bei uns in der FEG Oberhausen. Und ich werde mir mal eins von den Paketen nehmen, das wir in den letzten Wochen hier häufiger gesehen haben. Hier, dieses ist natürlich total schwer. Also, okay, also. Wer in den letzten Wochen hier war, der hat hier vorne bei unserem Tisch ein paar schön eingepackte Geschenke gesehen. Das Thema der letzten Wochen lautete nämlich beschenkt. Wir haben gehört, dass Gott uns Licht schenkt, dass er uns Hoffnung schenkt in Zeiten, in denen wir keine Hoffnung haben. Letzte Woche haben wir gehört, dass Jesus uns Zufriedenheit schenkt. Und all diese Dinge sollen in so ein Geschenk passen? Ja, wohl eher nicht. Das ist so ein Symbol, dass wir hier so Kartons hatten. Heute werden wir noch etwas anderes erfahren, was Gott uns schenkt. Aber erstmal würde ich gerne wissen, wie ihr so zum Thema Geschenke steht. Wer von euch hat in den letzten Wochen denn einen Wunschzettel geschrieben? Okay, ein paar Hände sehe ich. Okay, hier auch. Ja, okay, danke für das Handzeichen. Bei den Kindern wundert es mich nicht. Ich habe als Kind auch sehr gerne einen Wunschzettel geschrieben. Und ich finde es auch schön, dass Erwachsene manchmal einen Wunschzettel schreiben. Ich meine, dann weiß der andere auch, was man da gut schenken kann, ne? Ist ja manchmal so eine Sache mit den Geschenken. Wenn man da was bekommt, was man sich eigentlich nicht gewünscht hat, wie reagiert man dann in dem Moment? Ich habe auf meinem Handy eine Notiz und die heißt Wunschliste. Und wenn mir irgendwas über den Weg läuft im Laufe des Jahres, wo ich denke, boah, das kaufe ich mir jetzt nicht selbst, aber das wäre irgendwie schön, dann schreibe ich das da drauf oder verlinke da was oder so. Und das Praktische ist, ich kann da immer wieder drauf gucken und überlegen, möchte ich das wirklich haben noch oder war das so eine Laune der Situation? Also so bereite ich mich auf Weihnachten vor und dann überlege ich manchmal im Ende November, welchen Wunsch davon nenne ich jetzt dem Ben, meinem Mann, und welchen Wunsch nenne ich meiner Mama oder jemandem anderes. Vielleicht bist du total aufgeregt schon, weil zu Hause unterm Weihnachtsbaum die Geschenke warten. Und es ist auch in Ordnung, wenn du kein Kind bist und trotzdem aufgeregt bist. Denn Geschenke sind nun mal was wirklich Schönes, oder? Also ich finde Geschenke richtig, richtig klasse. Sowohl zum Bekommen als auch zum Geben. Aber es soll ja auch Leute geben, die nicht so positiv zum Thema Geschenke stehen. Und euch möchte ich auch gerne ansprechen, denn auch das ist völlig in Ordnung. Ihr kamt vielleicht in den letzten Wochen hier rein und habt diesen Geschenkestapel gesehen und habt euch gedacht, wo sind wir denn hier? Im Zentrum oder sind wir in der Gemeinde? Moment, wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Vielleicht ist dieser ganze Rummel um Weihnachten viel zu viel und du denkst dir, oh, du liebe Zeit, jetzt muss ich wieder mir was überlegen und dann muss ich das auch noch ordentlich einpacken. Das ist ja schon für manche eine große Herausforderung. Und manchmal ist es ja so, dann bekommt man ein Geschenk von jemandem, für den man nichts hat. Und das ist dann peinlich. Also Kinder können das gut akzeptieren, die freuen sich, die nehmen das dann an und dann sind die glücklich. Aber für Erwachsene ist das oft eine ganz schön große Herausforderung. Habe ich zumindest schon mal so mitbekommen, dass man dann denkt so, danke, Ich gehe morgen in die Stadt und kaufe dir auch was. Das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache bei den Geschenken, oder? Heute geht es um den besten Schenker mit dem besten Geschenk. Etwas, was wir nicht übertrumpfen können, noch nicht mit dem größten Karton, mit dem größten Geschenk, mit dem tollsten und teuersten Geschenk. Nein, es geht um das beste Geschenk, was wir jemals bekommen können. Ich habe euch zwei Verse mitgebracht aus dem Johannesevangelium, ein Buch aus dem Neuen Testament der Bibel, aus dem 3. Kapitel, die Verse 16 und 17. Und ich möchte sie vorlesen. Wer mag, kann auf der Folie gerne für sich mitlesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Warum macht Gott uns so ein riesiges Geschenk, so ein wundervolles Geschenk? Na, die Antwort, die finden wir im ersten Satz, in der ersten Zeile. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Pure Liebe. Nicht das Interesse daran, dass er vielleicht was noch Besseres zurückbekommt oder dass er denkt, das ist halt so eine Tradition, wie das ja an Weihnachten auch bei uns irgendwie so geworden ist. Nein, der Grund für seine Liebe ist, für sein Geschenk ist die pure Liebe. So sehr, das wird so richtig betont. Hier steht nicht, Gott hat die Welt geliebt, sondern so sehr. Dann ist mir noch was anderes aufgefallen in diesem Satz. Hier steht nicht, so sehr hat Gott Oberhausen geliebt. Oder so sehr hat Gott Familie Schmidt geliebt. Ich weiß nicht, ob Schmidts jetzt hier da sind, aber das wäre nur ein Beispiel. Oder so sehr hat Gott ein bestimmtes Volk geliebt. Das steht hier nicht in diesem Vers. Hier steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dich, mich, jeden Menschen, der jemals über die Erde gegangen ist, also die Leute, die hier dargestellt wurden heute in dem Stück, Menschen, die vor 200 Jahren gelebt haben oder vor 3000. Alle Menschen, die noch nach uns über die Welt gehen werden. Alle. Damit sind alle Menschen gemeint. Und das Geschenk ist wirklich unglaublich wertvoll. Denn Gott hat seinen Sohn hergegeben. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus als Gottes Sohn ist Gott. Das ist ziemlich kompliziert zu verstehen mit der Dreieinigkeit, mit Gott, Vater, mit dem Vater, dem Gott, dem Sohn und dem Gott, Heiligen Geist. Darauf möchte ich gar nicht so groß eingehen. Aber ihr müsst verstehen, Jesus war immer noch Gott, obwohl er in dieser Krippe gelandet ist. Nun ist er jetzt vor 2000 Jahren geboren und da gab es vielleicht noch nicht so total moderne Geburtskliniken oder sowas oder kuschelige Geburtshäuser, wo er geboren wurde. Aber es hätte durchaus luxuriösere Orte gegeben, wo dieser König, dieser Gott geboren hätte werden können. Aber das ist nicht so passiert. Er ist nicht in einem Palast geboren, wo er dann gewaschen wurde und in ein schönes Handtuch gewickelt wurde, mit Seide oder was auch immer, und Wolle, weich und warm und sauber. Nein, da war auch keiner, der danach Maria ein leckeres Mahl zubereitet hat und gesagt hat, Maria, jetzt ruh dich mal aus, ne? Ich kümmere mich um das Baby, wenn es dich braucht, ich bring dir das jederzeit oder so. Nein, so war das nicht. Jesus ist in einem Stall geboren. In der Überlieferung steht sogar, dass das eine Höhle war. Wir sagen immer Stall, aber es war eigentlich eher eine Höhle. Aber ich glaube, das ist ein bisschen egal dann auch, ob das eine Höhle war oder ein Stall. Das war beides stinkend, kalt, schmutzig. Es waren wahrscheinlich Tiere da, wahrscheinlich auch Tiere, die man nicht gesehen hat auf den ersten Blick. Also wirklich widerlich. Aber Gott war sich nicht zu schade, dass Jesus vom himmlischen Thron in die Krippe gekommen ist. Und dann war das hier so, er hätte Jesus ja auch durchaus als erwachsenen Menschen auf die Erde schicken können, oder? Hätte sagen können, so, der steht da jetzt einfach, wäre vielleicht ein bisschen seltsam gewesen, aber dann hätte er die ganzen Anfangsschwierigkeiten nicht gehabt, dann hätte er die ganzen Kinderkrankheiten nicht haben müssen, dann hätte er nicht laufen und sprechen lernen müssen. Aber das hat Jesus alles erlebt. Er ist aufgewachsen, Er war ein Kind, ein Jugendlicher, er hat einen Beruf erlernt. Und dann, als die Zeit soweit war, hat er Menschen um sich versammelt, die seiner Lehre geglaubt haben. Und dann sind die durchs Land gelaufen und haben voneinander, miteinander gelernt und hatten da ganz oft kein Zuhause. Und da gab es dann auch keine Airbnbs, die sie sich kurzfristig noch mieten konnten oder so. Die haben ganz oft unter freiem Himmel gelebt. Also Jesus hat wirklich nicht so viel in Anspruch genommen, eigentlich gar nicht, dass er ein König ist. Und das ist auch ein Grund, warum er sich so gut in uns hineinversetzen kann. Denn er hat wirklich die Einfachheit des Lebens erlebt. Er gehört nicht zu den Top 10 der Welt, was den Reichtum angeht, den materiellen, sondern er hatte wahrscheinlich noch viel, viel weniger als die allermeisten von uns. Aber deshalb kann er uns so gut verstehen. Hier steht im zweiten Satz, der einzige Sohn. Es war also für Gott wirklich was ganz, ganz Wertvolles. Wer jetzt mehrere Kinder von euch hat, der weiß, dass jedes Kind natürlich für Eltern einen Wert hat. Aber das war so kostbar für Gott. Und das wird in diesem Vers so ausgedrückt. Der einzige Sohn. Ich habe gerade gesagt, wie Jesus über die Welt gegangen ist. Und er kam von der Krippe und ist groß geworden, hat einen Beruf gelernt und so weiter und so fort. Und sein Weg auf der Erde endete hier. Er endete am Kreuz. Jesus wusste, dass es etwas gibt, was die Menschen von Gott trennt, nämlich unsere Sünde. Und das war der Grund, der einzige Grund, warum Jesus gekommen ist. Denn wir Menschen tun Dinge, die Gott nicht gefallen. Und das haben wir immer schon getan. Und Gott wollte so sehr, dass das nicht mehr ein Grund ist, warum wir nicht mit ihm zusammen sein können. Und deshalb ist Jesus von der Krippe bis zum Kreuz gegangen. An Weihnachten sieht man so selten Kreuze. Aber das wundert mich. Denn eigentlich können wir Weihnachten nicht feiern, ohne auch das Kreuz im Blick zu haben. Die Krippe und das Kreuz gehören zu Jesu Liebe, zu Gottes Liebe und diesem Riesengeschenk, was er uns macht. Das ist auch das, was dieser Vers hier so behandelt. Hier steht zwar nichts von Gottes, von Jesu Tod und Auferstehen, aber hier steht, dass er uns retten möchte und dass er die Welt retten will. Ihr habt das vielleicht schon ab und zu oder schon sehr oft gehört. Vielleicht ist es aber auch das erste Mal, dass ihr das hört. Aber ich glaube, ganz viele von euch stellen sich vor, dass wenn sie einmal nach dem Tod vor Gott stehen, dann holt er eine Liste raus und dann sagt er, hallo, schön, dass du da bist. Es gibt noch was zu besprechen. Du warst immer relativ unfreundlich und ungeduldig mit der Verkäuferin da. Ne, das weißt du schon. Ah ja, hier ist noch was. Ja, das ist jetzt vielleicht was sehr Persönliches, aber das mit der Steuererklärung, das hast du nicht so ernst genommen, beziehungsweise, wenn ich mir das genau angucke, die Beziehung zu deiner Mutter, das ist ja total ungeklärt. Das lassen wir heute mal lieber. Der Vers 17, dieser zweite Vers, wo steht, Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt, vielmehr soll er sie retten, ist das, woran wir uns hängen dürfen und was auch die Botschaft von Weihnachten ist. Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Diese Liste, diese Dinge, die wir falsch gemacht haben und die auch in unserem Leben richtig, richtig schief laufen, nun, die gehört zu uns, die gehört irgendwie zu unserem Leben. Aber das Tolle ist, wir dürfen die mitnehmen zu Jesus und dann zeigt er auf das Kreuz und sagt, hey, dafür bin ich ans Kreuz gegangen. Dafür habe ich das gemacht. Ich habe das nicht nur für ein paar Ausgewählte getan, sondern ich habe das für dich getan und deine Liste. Er soll die Welt retten. Ist das nicht wahnsinnig toll? Der Titel dieser Predigt lautet Jesus schenkt Leben. Das ist in diesen nicht in diesem Geschenk, aber das ist das Geschenk von Weihnachten. Jesus schenkt Leben. Wie bekomme ich dieses Geschenk, fragst du dich jetzt. Hier, ich habe hier jetzt nur eins, aber es ist ja nur symbolisch. Jesus schenkt Leben und zwar jedem, der glaubt. Das steht, wenn wir den Vers nochmal anschauen, in der Zeile 3. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen ist ein richtig schönes Gefühl. Und ich hoffe, dass du eine Person in deinem Leben mindestens hast, der du vertrauen kannst. Wenn wir Jesus vertrauen, dann dürfen wir einen Schritt auf ihn zugehen und sagen, hier bin ich, Jesus. Ich vertraue dir. Das ist alles, was du tun musst. Wahnsinn, oder? Da gibt es nicht dieses, oh Mann, ist es jetzt so viel wert, da muss ich morgen nochmal los. Das gibt es da nicht. Ganz am Ende saßen die Kinder ja hier auf dem Sofa und haben darüber philosophiert, was denn das Geschenk sein könnte. Und sie haben gesagt, ja, wir können ja nicht mit Jesus Schlitten fahren gehen. Irgendwie das mit dem Lego, das ist auch nicht so eine gute Idee. Was hattet ihr noch für Ideen? Dann hat es euch eingefallen, wenn wir nett zueinander sind, da freut sich Jesus drüber. Oder wenn wir ihm einen Platz in unserem Herzen schenken. Diesen Platz in deinem Herzen, den darfst du Jesus schenken und er möchte nichts anderes. Ich möchte zum Abschluss ein Gebet mit euch sprechen. Und es ist ein vorformuliertes Gebet und ich möchte das erst einmal vorlesen und dann möchte ich das beten. Und wer möchte, darf am Ende dann für sich sein Amen darunter setzen. Und es ist egal, ob du das schon ganz oft gemacht hast oder ob du das heute das erste Mal machen möchtest. Wenn du dann nach dem Gottesdienst das Gefühl hast, boah, da möchte ich nochmal mit jemandem sprechen oder beten, dann komm gerne auf mich zu. Ich werde hier vorne sein in den ersten Minuten nach dem Gottesdienst. Komm dann gerne zu mir und wir beten das Gebet, wenn du möchtest, auch nochmal zu zweit. Ich lese das Gebet einmal vor. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen. Und jetzt möchte ich das Gebet nochmal sprechen und wer möchte, kann die Augen schließen und sein Amen darunter setzen. Für sich, es muss nicht laut sein, es muss keiner hören. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen.